Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Würdigung nochmals von uns der Leistung des Werkes der Persönlichkeit von Friedrich Christian Delius. Gestern kam die Nachricht von seinem Tod. Wir hören ihn noch einmal in einem der letzten Interviews, das er hier im Deutschlandfunk Kultur gegeben hat. Und danach wollen wir uns mit dem Schriftstellerkollegen Uwe Timm unterhalten, der Friedrich Christian Delius gut gekannt hat. Und dann seien Sie gespannt auf eine junge literarische Stimme aus Russland. Mikita Franko ist gerade mal 24 und hat jetzt so einen umfangreichen wie explosiven ersten Roman veröffentlicht. Die Lüge heißt er auf Deutsch und es geht um schwul-queeres Leben. Und was das im heutigen Russland bedeutet, das fragen wir Mikita Franko in Moskau, wo er lebt. Schön, dass Sie wieder zuhören. Willkommen zur Lesart. Gestern kam für uns alle überraschend die Nachricht von seinem Tode. Friedrich Christian Delius ist gestorben im Alter von 79 Jahren. Als einer der bedeutendsten deutschen Autoren hat man ihn gestern gewürdigt in allen Medien. Auch wir haben das getan im ganzen Programm. Und wir wollen den großen Schriftsteller noch einmal hören in einem der letzten Interviews, vor einigen Wochen erst hier in der Lesart. Es ging um sein jüngstes Buch, Die sieben Sprachen des Schweigens, ein Band mit Reflexionen über Krankheit und Tod. Friedrich Christian Delius verarbeitet hier eigene Erfahrungen. Als er einmal über Tage im Koma lag und die vielen Traumbilder in dieser Phase hat er dann in der Reha schriftlich fixiert. Und einiges davon ist dann auch in dieses Buch eingeflossen. Entstanden ist es während der Corona-Pandemie und mein Kollege Frank Meyer hat Friedrich Christian Delius demnach gefragt, inwieweit ihn auch das beim Schreiben beeinflusst hat.
Ja, ich hatte den Plan, Ende 2019, Anfang 20 so ungefähr damit anzufangen. Und da ging genau Corona los. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr merkte ich, wie das passte. Mhm. Und ich bin aber ganz streng bei den Sachen geblieben, die mir den Kopf zermartert haben. Mhm. Und wollte das nicht vermischen mit anderen. Da ist auch nichts erfunden. Also ich habe nach den alten Notizen ein halbes Jahr gearbeitet in der ersten Corona-Phase.
Jetzt erzählen Sie davon in einer ganz eigenen Prosaform. Das sind so unterschiedlich lange Absätze, die man da vor sich hat. Mal nur so 3, 4 Zeilen, mal 10, manchmal auch mehr. Selten mehr als eine Seite lang. Und dann enden die Absätze immer in so einem Gedankenstrich, als wenn da ein Gedanke in der Luft schweben bleibt. Was war denn Ihre Idee bei dieser Form?
Ja, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon bei den Birnen von Rebecca gemacht und bei Bildnis der Mutter als junge Frau, auch die Zukunft der Schönheit. Also ich vermeide den Punkt. Das heißt, ich möchte möglichst viel Rhythmus in einem Satz haben, möglichst viel, sagen wir, das gute alte Wort Anmut oder Schönheit, kann man sagen. Aber Rhythmus muss sein. Also für mich sind Sätze wie Anna ging aus dem Haus und bestellte im Café an der Ecke einen Latte Macchiato, Punkt, hat für mich nichts mit Literatur zu tun. Wenn ich solche Sätze lese, schlage ich das Buch schon zu. Also ich habe einen Anspruch an Sprache und Literatur, literarische Sprache. Das heißt, da gehört es auch dazu, Sachen so ein bisschen schweben zu lassen. Und einen Rhythmus zu finden und dadurch einen anderen Sog herzustellen. Und wie ich höre, funktioniert das auch recht gut.
Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut in diesem Buch. Ich würde gerne noch mit Ihnen über die Titelgeschichte des Buches reden, also die sieben Sprachen des Schweigens. Da erzählen Sie von einem Erlebnis mit dem Schriftsteller Imre Kertész, als der gerade mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden war. Da sind Sie mit ihm durch die Stadt Jena gelaufen. Das war so ein Schriftstellertreffen, bei dem Sie dabei waren. Und Sie haben bei diesem gemeinsamen Gang durch die Stadt geschwiegen, fast die ganze Zeit. Das ist der Anstoß für diesen Text. Warum haben Sie denn zusammen geschwiegen und nicht viel mehr miteinander gesprochen?
Ja, fast geschwiegen. Ein paar Sätze, Stichworte sind ja gefallen. Ich musste ihn was fragen, weil ich ein Motto von ihm haben wollte und ihm schon einen Brief geschickt hatte. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich merkte erstens, dass er einfach nur gehen wollte und jetzt nicht reden. Und ich bin ja auch einer, der nicht als Vielredner, als Schwätzer bekannt ist. Also haben wir Ich schreibe irgendwo, hatten auch eine diebische Freude am Schweigen und sind so gute 10 Minuten durch Jena gegangen. Und ich beschreibe das sehr ausführlich, den Weg vom Schiller Gartenhaus zum Schwarzen Bären und schreibe über das, worüber wir eigentlich vielleicht hätten reden können, aber eben nicht reden.
Sie waren sein Schweigeassistent, sagen Sie auch an einer Stelle. Für mich als Leser ist das eine faszinierende Erzählung von Ihrem gemeinsamen Schweigen, auch deshalb, weil Sie auch berichten von Ihrem Imre Kertész Lesen, davon, was Bücher und Sätze von ihm für Sie bedeuten. Und Sie haben ja dieses Motto schon gerade angesprochen, das Sie von ihm ja erbeten haben. Das stammt aus seinem Roman Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Und das ist eigentlich auch ein Ausschnitt aus einem längeren Satz. Aber dieser Ausschnitt, der lautet: Das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse, im Gegenteil, es ist das Gute. Warum ist dieser Satz jetzt so wichtig für Sie?
Ja, der war für dieses Buch, was ich schrieb, wichtig, weil ich über eine ziemlich unbekannte Widerstandsgruppe im Dritten Reich geschrieben habe. Die hieß Europäische Union. Also sie ist bekannt eigentlich nur durch den Namen Havemann, der da seinerzeit dabei war. Und ein anderer wichtiger Mann nebendran war der Arzt Dr. Großgurt. Und ich kenne eben diese Familie Großgurt seit Jahrzehnten sehr gut und wollte diese Geschichte endlich mal schreiben. Und da passte mir dieses Motto ideal. Warum? Imre Kertész lässt ja in diesem Text, aus dem ich zitiere, seinen Protagonisten schimpfen auf diese ständige Medienpräsenz der Täter. Es wird immer ausgelotet, wer, warum, welches Verbrechen, wie getan hat. Und dagegen wendet er sich ja und sagt eben diesen Satz an einem schlichten Beispiel aus dem KZ, als ihm ein sterbender oder noch nicht sterbender Lehrer dort ein Stück Brot gibt. Und das ist für ihn eine zentrale Szene. Die kommt auch an anderer Stelle vor. Und mir schien die Frage erlaubt, ob ich diesen Satz übertragen dürfte als Motto, wo er sehr gerne zugestimmt hat, sich sogar, wie er dann auf seine höfliche Art sagt, geehrt fühlt und so weiter. Also, das war der Anlass.
Friedrich Christian Delius im Gespräch mit Frank Mayer hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur in einem der letzten Interviews vor seinem Tod. Und mitgehört hat ein bedeutender Kollege, der Schriftsteller Uwe Timm. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Timm.
Ja, guten Tag.
Sie sind vom Alter her Zeitgenossen einer Generation, sind 3 Jahre älter. Herr Timm, haben zur ungefähr selben Zeit Ihre literarischen Karrieren begonnen, in den frühen 1970er Jahren. Wann haben Sie denn FC, wie man ihn ja immer abgekürzt hat, kennengelernt?
Ich denke, Anfang der 70er Jahre habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Wir haben damals eine Zeitschrift gemacht hier in München, literarische Hefte, und hatten ihn um Gedichte gebeten. Also er war schon in der Zeit bekannt und hatte schon einige Bücher veröffentlicht, auch diese Siemenswelt, die ja breit diskutiert wurde und auch gerichtlich verfolgt wurde. Aber ich will nochmal sagen, ich habe ihn 3 Jahre nicht gesehen. Wir sahen uns eigentlich relativ regelmäßig in dem Akademietreffen in Berlin oder in Darmstadt. Und ich fand, jetzt nach 3 Jahren höre ich ihn auch zum ersten Mal wieder und es ist sehr anrührend, ihn zu hören. Diese nachdenkliche Sprechweise, dieses tastende Sprechen, das er hat, und das ist etwas, was man auch in seiner Literatur findet. Und das hängt damit zusammen auch, dass, als ich ihn kennenlernte damals, er sehr stark Sprachfindungsprobleme hatte, das, was man so alltäglich stottern nannte. Man saß ihm gegenüber und er rang mit den Worten, das muss man so sagen. Da war immer eine sehr lange Stille dazwischen. Und ich denke, das ist, wenn man in seine Literatur reinguckt, und wir haben uns immer gegenseitig die Bücher geschickt und auch gelesen, das ist das Auffallende, ist, dass dieses Erlebnis der Defizient an Sprache, also dass man nicht selbstverständlich mit der Sprache umgeht, dass das bei ihm auch physisch war. Und er hat das dann, darüber hat er auch in einem Buch geschrieben, versucht abzutrainieren, und es ist ihm auch gelungen, also so wie er dann sprach, jetzt allerdings, wie ich finde, schon sehr verletzt und mit einer aufgerauten Stimme, ist aber geblieben diese zentrale Bedeutung, dass Sprache nichts Selbstverständliches ist, und das findet man, diese Ernsthaftigkeit auch in seinen Büchern, die Genauigkeit in den Beschreibungen, die Reflexion auf die Sprache, das ist also das, was ihn für mich auch auszeichnet. Also das ist eben nicht, und das, man hat es ja eben auch in seinem Interview gehört, dieses flotte Daherreden und das flotte Urteilen. Und das ist eben eine Qualität mit ihm gewesen, das darf ich noch sagen, wenn man ihn traf, darauf habe ich mich immer gefreut, weil es ernsthafte Gespräche waren und nicht irgendwelche Wischiwaschi-Gespräche oder irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Anekdoten, sondern man kam immer sehr schnell in ein ernsthaftes Gespräch mit ihm hinein. Und man konnte auch über die eigenen Bücher mit ihm reden, auch kritisch. Also das zeichnete ihn als Kollegen aus. Und ich will mal sagen, ich vermisse ihn darum, einmal, dass ich ihn jetzt 3 Jahre nicht gesehen habe und ich nur ein paar Mails gewechselt habe, aber weil er immer jemand war, wo ich denke, wenn ich irgendwelche Probleme gehabt hätte, wäre es immer möglich gewesen, die mit ihm so zu besprechen, dass man einen Weg gefunden hätte, jetzt ästhetischer oder auch vielleicht auch politischer.
Nun ist bei den vielen Würdigungen immer auch sozusagen die, ja, seine Chronistenfunktion oder seine Rolle als Chronist der Bundesrepublik genannt worden. In so vielen Büchern hat er eben so zeitgeschichtliche deutsche bundesrepublikanische Stationen umfasst und gezeigt, also den deutschen Herbst, die Fußballweltmeisterschaft 1954, innenpolitische Geschichten. Sie haben schon die Siemenswelt, das war eine dokumentarische Abrechnung natürlich, ja, mit der Industrie. Was würden Sie sagen, wird das von ihm auch bleiben, sozusagen, dass er wirklich auch ja ein bedeutender Zeitzeuge dieses Landes war, literarisch?
Ja, unbedingt. Also ich meine, das findet sich ja in seinen Büchern. In allen Büchern ist immer wieder diese Reflexion auf Gesellschaft, auf die Bundesrepublik deutlich, nicht? Aber jetzt nicht vordergründig einfach nur politisch, sondern das geht immer über die Sprache, über Mentalität, über die er nachdenkt, nicht? Und es sind Bücher, also ich finde persönlich ja wirklich immer noch ganz besonders stark. Jeder hat da natürlich einen besonderen Blick auf das jeweilige Buch, was er besonders gut fand oder vielleicht sogar zuerst gelesen hat. Also, aber für mich ist diese Erzählung der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, eine ganz fulminante Erzählung, weil er da auch in seine Biografie hineingeht. Also das ist nicht nur die Bundesrepublik 1954, als die Weltmeisterschaft gewonnen wurde, sondern das ist die Geschichte eben auch seines Elternhauses, der Pfarrer, der Vater, die Pfarrei. Und das ist neben dieser anfänglichen Sprachbehinderung, ist das, glaube ich, das Zweite, nicht? Dass er aus einem Elternhaus kommt, wo die Sprache, also im lutherschen Sinn, es kommt ganz auf das Wort an, eine große Bedeutung hatte, nicht? Und auch skrupulös geradezu man mit der Sprache umging. Und in dieser der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, ist, ich habe jetzt noch mal reingelesen, eine wunderbare Stelle drin, wo er das Schlachten eines Schweins in Verbindung mit diesem Vater, dem Pfarrer, der das machen lässt, bringt und diesem Gott, der Isaak opfern will und der Engel im letzten Moment dazwischen geht. Und da ist eine wirklich zentrale Auseinandersetzung auch zwischen dieser Frage der Autorität, der Erziehung, auch der Gewalt, die durch Sprache erfahren werden kann, eine wirklich fabelhafte Stelle drin. Und nicht nur da, diese Erzählung ist wirklich reich und man erfährt was über den Delius, man erfährt was über seine Kindheit, über den Ort, wo er gelebt hat, dieses Dorf und über die Bundesrepublik. Und diese Verbindung eben, dass er auch immer sichtbar ist als Subjekt, also als Delius, das sind ja nicht irgendwelche Sachbücher, die er schreibt, sondern es ist hochliterarisch, durch diese bewusste Setzung auf das Problem Sprache, und das durchzieht ihn, durchzieht alle seine Bücher, also auch die Birnen von Ribbeck, wo aufgearbeitet wird, die Vereinigung, also auch gleichzeitig dekonstruiert wird, was an Adel da immer noch an Vorstellungen ist. Nicht? Und also ich muss sagen, also es ist wirklich ein wirklicher Verlust. Nicht? Ich muss gestehen, ich habe das letzte Buch, das ist mir zugeschickt worden, da war keine Widmung drin, das kam vom Verlag. Und ich habe das noch nicht gelesen, aber ich werde das lesen, also wie ich viele Bücher von ihm gelesen habe.
In Memoriam, Friedrich Christian Delius. Gestern ist er gestorben. Wir haben ihn noch einmal gehört und uns zusammen erinnert an sein Wesen und Werk mit Uwe Timm hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Danke.
Wer in Russland schwul oder queer ist, muss viel aushalten. Diskriminierende Gesetze, ein gesellschaftlich feindliches Klima. Und zum Arsenal des Überlebens gehört hier das Verschweigen und oft die Lüge. Und genau so heißt der Roman von Mikita Franko, den es jetzt auf Deutsch gibt. Die Geschichte eines Jungen, der bei seinem schwulen Onkel und dessen Partner aufwächst und früh Lügen lernen muss. Das ist der erste, und ich sag's gleich froh vorab, ein brillanter Roman. Mit Anfang 20 erst hat ihn Mikita Franko geschrieben. Und wir sind jetzt mit ihm in Moskau verbunden. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Franko.
Guten Tag.
Vor 2 Jahren ist Ihr Buch in Russland erschienen und zunächst sollte es in einem großen Verlag herauskommen. Dann wurde es in einem kleinen Independent-Verlag veröffentlicht mit Altersfreigabe ab 18 Jahren. Gilt ein solcher Roman also in Russland als jugendgefährdend?
Genau, also solche Bücher gelten wegen des Gesetzes gegen die sogenannte Homopropaganda, also die Propaganda von Homosexualität in Russland, als jugendgefährdend. Und deswegen muss das Buch mit dieser Alterskennzeichnung versehen werden.
Wie waren denn die Reaktionen auf den Roman?
Allen voran habe ich sehr positive Reaktionen gehört und gelesen. Es gab ein paar wenige negative Kommentare, in denen es darum ging, dass ich ein unerfahrener Autor sei. Allerdings wurde mir das nachgesehen aufgrund der Relevanz des Romans.
Ihr Roman ist aus einem Blog hervorgegangen, wie wir gehört haben. Wie müssen wir uns das vorstellen, Herr Franko? Man sieht es denn jetzt fast 400 Seiten gar nicht an?
Ich glaube schon, dass man es dem Buch sehr stark anmerkt, weil es zum Beispiel nicht ganz durchkalkuliert ist. Es gibt zum Beispiel wie im normalen Leben Figuren, die einfach auftauchen und dann nicht mehr aufgegriffen werden und eben verschwinden, einfach weil es so ist wie im echten Leben.
Der junge Held heißt Mikita, wie Sie, und die Lüge, ja, ist ein ständiger Begleiter im Leben, weil er bei seinem schwulen Onkel aufwächst, der mit seinem Freund zusammenlebt, und die Folge ist dann, Mikita wird in der Schule gehänselt, verspottet, kommt aber selbst mit dem Konflikt zwischen Zuhause und der feindlichen Umgebung schwer klar. Kennen Sie viele Familienkonstellationen in Russland, die so sind, und geht das dann gar nicht anders, als in der Lüge zu leben?
Ja, ich kenne einige solche Familien, nicht allzu viele. Allerdings eine kenne ich auch persönlich, und es ist eine Geschichte, die sehr bekannt geworden ist in Russland. Es waren 2 Männer, die ein Kind großgezogen haben, die dann, nachdem es bekannt wurde, gezwungen waren, in die USA zu emigrieren. Und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für Familien, also Regenbogenfamilien in Russland, dass sie entweder emigrieren oder eben im Geheimen leben.
Was war Ihnen, Herr Franko, selbst dabei wichtig? Warum wollten Sie diesen Roman überhaupt schreiben?
Von vornherein hatte ich jetzt kein bestimmtes Ziel. Also ich hatte jetzt keinen Auftrag, es groß bekannt zu machen, also Regenbogenfamilien in Russland groß bekannt zu machen oder das in die Öffentlichkeit zu tragen. Allem voran war das für mich eine Art therapeutischer Text. Ich wollte mit einigen Fragen für mich selbst mir klar werden, und deswegen habe ich ihn vor allem für mich geschrieben. Ob das jetzt eine gesellschaftliche Relevanz hatte, insofern, dass etwas besser geworden ist in der Gesellschaft, kann ich noch nicht sagen.
Aber wie viel haben Sie denn selbst mit diesem Roman riskiert, Herr Franko? Also Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt, dieses Gesetz gegen homosexuelle Propaganda. War das dann nicht auch gefährlich für Sie, diesen Roman zu veröffentlichen?
Also ich hatte natürlich ein bisschen Angst und schon Bedenken, aber keine allzu großen, weil es bisher schon noch funktioniert, solange diese Alterskennzeichnung auf etwas drauf ist. Also diese Altersfreigabe verschafft mir die gewisse Sicherheit, und bisher gab es keine Konsequenzen.
Wie schwer ist es inzwischen denn, in Russland sexuell anders zu sein?
Das müsste man natürlich eine homosexuelle Person fragen, die betroffen ist. Mich betrifft vor allem die Transidentität. Ich bin ja ein Transmann. Und ich muss sagen, dass ich in Moskau in der möglichst besten russischen Welt lebe, sozusagen, weil es die toleranteste und offenste Stadt ist. Also ich denke, für Homosexuelle und für Transpersonen in der russischen Provinz ist es wesentlich schwerer. In Moskau ist es natürlich viel einfacher, Gleichgesinnte zu finden und damit auch einen sicheren Raum zu finden, in dem man normal miteinander umgehen kann. Allerdings ist es natürlich immer noch gefährlich, sobald man mit irgendwelchen staatlichen Strukturen zu tun hat und das auch in Moskau.
Es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, Herr Franco, angesichts dieses existenziellen Themas doch, aber Ihr Roman ist extrem unterhaltsam. Also weil Sie auch auf jede Anklage verzichten und Mikita aus seiner Kinder- und dann Teenager-Sicht einfach die Dinge schildert, wie er sie erlebt. Und das ist sehr, sehr witzig oft, wenn er mit 14 zum Beispiel dann beschließt, definitiv hetero zu sein und sich mit den hübschesten Mädchen seiner Klasse verabredet, um dann aber ausgerechnet den Queen-Film Bohemian Rhapsody im Kino zu sehen, worin ja Freddie Mercury auch sein Coming-out als schwuler Mann erlebt. Und 5-mal guckt sich der junge Mikita den Film an, zusammen mit einem Mädchen, aber irgendwie will kein erotischer Funke zünden. Haben Sie das selbst so erlebt oder nur erfunden?
Ja, gewissermaßen habe ich das tatsächlich erlebt, insofern, dass ich mir Bohemian Rhapsody 5-mal im Kino angeschaut habe und danach noch mindestens 10-mal zu Hause, weil ich diesen Film so gerne mag. Also insofern ja, aber andererseits war ich nicht mit denselben Zielen wie der Protagonist Mikita in dem Kino.
Ich finde es ja überhaupt drollig, dass Mikita ein Queen-Fan ist, also eine Band, die ihm seinen Onkel vorspielt aus uralten Tagen und dann auch die Beatles und Led Zeppelin. Das ist doch eigentlich Musik für alte Leute.
Weiß nicht, warum das in Deutschland Musik für vermeintlich ältere Menschen ist. Also ich kenne in Russland sehr, sehr viele Leute, die gerne Queen hören und große Queen-Fans sind und auch von große Fans von anderen sogenannten Oldschool-Bands.
Aber Sie sind dort noch selber so jung.
Ja, und?
Mikita Franco, wenn man in diesen Wochen Kontakt zu Menschen aus Russland hat und gerade zu einem Schriftsteller, wie Sie es sind, muss und will man auch über den Krieg in der Ukraine sprechen. Wir wissen aber auch, wie gefährlich das ist, weil jeder Russe, jede Russin nicht einmal das Wort Krieg in den Mund nehmen darf, allein dafür schon Verfolgung und Gefängnis in Kauf nimmt. Wir wollen Sie also auf keinen Fall in Gefahr bringen, aber Sie selbst haben sich schon auf verschiedenen Social-Media-Kanälen kritisch geäußert zu den Vorgängen. Wie ist es Ihnen denn damit ergangen?
Ich musste einfach sehr genau auf meine Wortwahl achten, während ich meine Posts bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken vorbereitet und geschrieben habe. Für mich war es einfach unmöglich, nicht darüber zu sprechen. Also es ist ein enormes Unglück, was da passiert ist. Es ist einfach unerträglich. Und der 24. Februar war für mich einfach ein Zusammenbruch in meinem Leben und es hat sich alles massivst verändert und deswegen war es für mich unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Und ich selbst bin zwar aus Kasachstan, aber dennoch, also Russland und die Ukraine haben eine enorm wichtige Bindung und es ist nicht zu ignorieren. Deswegen war es für mich wichtig, darüber zu sprechen.
Unser Eindruck hier in Deutschland ist ja auch, dass die massive russische Propaganda die Bevölkerung also immun macht gegen die Wahrheit und was wirklich vor sich geht. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das ist in der Tat so, das würde ich auch so sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich um mich einen Kreis von Menschen, wo ich tatsächlich niemanden kenne, der den Krieg unterstützen würde. Natürlich, sobald man das Internet aufmacht, sieht man diese ganzen Kommentare und das heißt, diese Menschen müssen irgendwo sein auf den Straßen, also es gibt sie definitiv.
Und in welcher Situation, in welcher Stimmung auch leben und arbeiten Sie jetzt?
Ja, also ich bin in einer mehr oder weniger positiven Stimmung. Ich versuche an das Beste zu glauben. Ich hoffe natürlich, dass die Verluste für die Ukraine möglichst gering sein werden. Denn dass Russland schon alles verloren hat, ist vollkommen klar. Also Russland kann hier nichts gewinnen. Und aus meiner persönlichen Perspektive ist für mich klar, dass es eben für mich keine Perspektive mehr in Russland gibt. Also ich denke über die Immigration nach.
Man verzagt ja angesichts der Entwicklung, der ganzen Verwüstung, der Grausamkeiten. Man hofft ja gar nicht mehr auf einen guten Ausgang, auf einen irgendwie guten Ausgang. Was erhoffen Sie sich, Mikita Franko?
Ja, also ich hoffe natürlich auf eine helle Zukunft, auf eine gute Zukunft, auch für Russland, auch wenn ich verstehe, dass das für Russland ein sehr langer Weg sein wird und es viele Jahre dauern wird, bis Russland wieder zurückfindet. Ja, irgendwie so.
Danke Ihnen, Mikita Franko, dass Sie Zeit für uns hatten im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen nach Moskau.
Ich danke Ihnen auch für dieses Gespräch.
Und die Lüge, der Roman von Mikita Franko, ist jetzt auf Deutsch im Hoffmann und Campe Verlag erschienen mit 384 Seiten für 24 Euro. Übersetzt hat das Buch Maria Raja und sie hat uns jetzt auch geholfen beim Gespräch mit Mikita Franko. Sie ist bei mir im Studio. Vielen Dank, Frau Raja, für diese Übersetzung jetzt und dafür, dass wir diesen Roman überhaupt lesen können. Denn Sie haben ihn entdeckt und dann die Initiative ergriffen. Erzählen Sie.
Ja, genau. Also das Projekt ist für mich ein Initiativprojekt gewesen. Ich habe in der russischen Presse davon gelesen und war sofort angetan, vor allem wegen der politischen Sprengkraft. Also ein autofiktionaler Roman über die Kindheit und Jugend eines jungen Mannes, der bei einem queeren Paar aufwächst, also bei zwei Männern. Und das hat mich eben politisch schon sehr stark interessiert. Genau, daraufhin habe ich mir dieses Buch besorgt und war verblüfft, wie gut es auch literarisch ist. Also weil es diesen unglaublichen Ton hat, diesen Witz und mit einer faszinierenden Leichtigkeit diese schweren Themen behandelt. Und dementsprechend war es mir ein großes Anliegen, es an einen deutschen Verlag heranzutragen, was zum Glück auch geklappt hat.
Und wie war es dann, diesen Roman zu übertragen, damit zu arbeiten?
Es war vor allem ein enorm großes Vergnügen, also gerade weil der Roman stilistisch wirklich einwandfrei ist und es ist verblüffend, weil der Autor ja so unglaublich jung ist. Er war Anfang 20, als er den Roman geschrieben hat und dementsprechend war es für mich ein großer Spaß und eine tolle Zusammenarbeit.
Wie verlief der Kontakt zu Mikita Franko während der Arbeit und die damit verbundenen Verschärfungen der Lage in Russland hat ja bis kurz davor noch niemand gedacht, oder doch?
Oh, naja, es hat sich natürlich abgezeichnet. Also es war deutlich spürbar, dass die Situation sich verschärft. Aber das hatte keine Auswirkung damals erstmal auf die Zusammenarbeit mit Mikita. Also wir haben natürlich vor allem über seinen Roman gesprochen und dementsprechend das kein belasteter Kontakt und eine sehr fruchtbare, schöne Kommunikation und Zusammenarbeit.
War es denn für ihn eine große Sache, dass da jetzt plötzlich aus Deutschland jemand anruft und sagt, wir übersetzen deinen Roman und bringen ihn hier in einem großen Verlag raus?
Ja, natürlich, er hat sich sehr gefreut. Auf der anderen Seite hatte er mir gesagt, dass er auch ein bisschen enttäuscht war, weil er gehofft hat, dass diese Themen in Europa und in Deutschland nicht mehr relevant wären. Insofern, dass in Deutschland die Situation weiter fortgeschritten wäre und es eben nicht mehr notwendig wäre, über die Diskriminierung von homosexuellen Menschen zu sprechen. Und deswegen war er ein bisschen enttäuscht, aber hat sich natürlich auch sehr gefreut über das Interesse.
Wie beurteilen Sie denn seine Situation mit diesem riskanten Thema im Roman, mit seinen öffentlichen Statements? Wie mutig ist das?
Oh, es ist natürlich enorm mutig. Also wir haben ja schon über das Gesetz gegen die sogenannte Propaganda von Homosexualität gesprochen. Und dieses Gesetz stellt jegliche positive Äußerung über Homosexualität unter Strafe. Das heißt, alles muss mit diesem plus 18, also über 18 Merkmal versehen werden, damit es überhaupt erscheinen kann. Und daneben gibt es natürlich noch die alltägliche Diskriminierung. Das heißt, es gibt nicht nur die gesetzliche Diskriminierung, sondern auch verbale und auch körperliche Übergriffe gegen homosexuelle Menschen und auch Transpersonen. Also Mikita ist ja ein Transmann. Und dementsprechend begibt er sich ganz klar in Gefahr, indem er sich so öffentlich positioniert. Und im Zusammenhang mit dem Krieg ist es natürlich auch sehr mutig von ihm. Denn es ist ja mittlerweile schon strafbar, einfach nur Nein zum Krieg zu sagen. Also das Statement ist strafbar. Es ist strafbar, den Krieg Krieg zu nennen. Und mittlerweile gibt es auch ein Gesetz gegen die sogenannte Diskreditierung der russischen Armee, für die einem unter anderem bis zu 3 Jahre Lagerhaft drohen können. Das heißt, alles, was Mikita tut und alle seine Äußerungen sind unglaublich mutig und sehr zu bewundern.
Er hat ja jetzt doch offen gesprochen. Wir hoffen nicht, dass ihm da jetzt Böses droht. Haben Sie denn, Frau Reyer, selbst Bekannte in Russland, mit denen Sie sprechen können darüber, was jetzt vor sich geht?
Ja, also natürlich, ich spreche mit meinen Bekannten und auch mit den Autoren, mit denen ich zusammenarbeite. Traurigerweise muss man dazu sagen, dass mittlerweile sehr viele Menschen emigriert sind. Also auch Menschen, die vorher nicht politisch aktiv waren, die eigentlich sich nicht öffentlich geäußert haben. Und dennoch ist einfach die Situation derart verschärft. Die Repressionen sind so stark geworden, dass auch Menschen, die eigentlich ja zuvor noch gesagt haben, sie wollen nicht emigrieren, doch emigriert sind.
Dankeschön, Maria Reyer, für diese Worte und für diese Arbeit mit dem Roman von Mikita Franko. Alles Gute auch Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit einem Western jetzt nämlich. So knapp nennt der Autor Tim Czaskalik ein Langgedicht, das wir uns jetzt mit dem Kritiker Björn Heyer ansehen wollen. Wir sind mit ihm verbunden. Sagen Sie, Herr Heyer, uns vorab doch ein paar Worte zu diesem Tim Czaskalik. Wer ihn googelt, muss aufpassen. T-R-Z-A-S schreibt er sich. Er ist knapp über 50, gilt als ja, literarisches Multitalent, Lyriker, Theoretiker. So ein bisschen umraunt ist der Mann. Was ist das für ein Autor?
Ja, man kann in der Tat sagen, dass es hier ein Tausendsasser ist, der sich mit diesem neuen zweiten Lyrikband einbringt. Er hat Georges Bataille übersetzt, die Korrespondenz von Rimbaud, Arthur Rimbaud herausgegeben und übersetzt. Also ist theoretisch sehr fundiert und hat 2018 seinen Band Versurren, also seinen ersten Lyrikband, herausgegeben. Und jetzt mit Western begibt er sich in ein weiteres Genre. Also jemand, der, kann man sagen, wissenschaftlich sich sehr gut auskennt und ja auch in verschiedene Genres und Gattungen der Literatur immer wieder auch vorwagt.
Oh, und jetzt also dieser Western. Was haben wir uns hier lyrisch vorzustellen?
Ja, also er greift zunächst mal alle gängigen Narrative auf, die man aus diesen Gassenhauer-Filmen auch kennt. Also Dampfloks dröhnen durch die Steppe, Typen wie bibelfeste Wade und Raufgänger duellieren sich, Geldtransporte werden überfallen oder bewacht. Und dazu kommen natürlich diese ganzen Stereotypen, die wir so kennen. Also zum Beispiel in solchen ja parodistischen Sätzen wie Indianer sind schlimmer als Haie, Weiber lügen wie gedruckt. Also hier wird auch dieser Diskursschrott, der gemeinhin so diesem ganz klassischen alten Western innewohnt, ausgerümpelt und wie Czaskalik eben selbst schreibt, der Motor Anachronismus auch angeworfen. Ja? Und das macht er natürlich mit einer ganz großen Komik. Das ist sehr unterhaltsam.
Man hat natürlich bei Western immer sofort irgendwelche Filmbilder vor Augen, ne? Von großen Hollywood-Filmen. Ich glaube, da ist eine Menge von ihm auch zu lesen, ne?
Ja, in der Tat. Also dieser Band ist mit fast 60 Filmen angereichert,
60.
Die zitiert werden. Mehr als 60, ich muss mich korrigieren, mehr als 60 Filmen. Und zwar von 1903, The Great Train Robbery, bis zu The Revenant aus unserer Zeit. Und mit dieser Überfrachtung an Zitaten, die natürlich ganz bewusst gewählt ist, um das Ganze eben auch wie eine Farce oder eine Posse erscheinen zu lassen, geht zugleich auch so eine stilistische Überbordung einher. Also er benutzt eine Unmenge an rhetorischen Mitteln, Lautmalereien wie Klong, Klong, Klong hört man die Stiefel oder es gibt bewusst sehr stumpfsinnige Reime wie Western reimen sich auf gestern und Kreuzstellungen, also die Produktion des Raumes wird zum Raum der Produktion und hinzu kommen dann eigentlich auch immer wieder so kleine Witzpassagen, da heißt es dann treffen Viehzüchter und Ackerbauern in der Stadt zusammen, geht es nicht nur um Modekataloge, ja. Das ist natürlich klar, dann gibt es wieder das nächste Duell und die Colts rauchen. Also insofern, hier wird ganz bewusst ein Genre, ein altes Genre aufgegriffen, das sich ja durchaus auch immer wieder erneuert hat und das Ganze sehr satirisch aufgearbeitet, um eben dann doch auch diese ganzen versteckten Ismen, diese versteckten Diskriminierungstatbestände, über die wir ja heute auch gesellschaftlich diskutieren, aufzuzeigen.
Jetzt haben Sie, Björn Heyer, so ein paar Versatzstücke immer gesagt. Es würde mich jetzt doch mal interessieren, wie das so im Zusammenhang klingt. Ja? Also wie man sich das vorzustellen hat vom Sound, vom Rhythmus. Haben Sie mal ein paar Verse?
Genau. Da heißt es, es gibt schlussendlich immer einen, der einen anderen sucht. Und Sam Peckinpah ist ein hübscher Name auf Holz. Ein Kugelschreiber zum anderen. Was machst du denn hier? Ich bete. Gute Idee. Die Holzkreuze geben die Stichworte im Hut bald schon ein Loch oder zwei, nein drei, vier, in echt nur eins, wie in der guten alten Zeit, sie existiert nicht. Also das hat ja keine gängige Narration, es hat keine einzige Geschichte, die so durchgezogen wird durch diesen Band, sondern es sind immer wieder so Versatzstücke, so Szenen, die aufgeworfen werden, die sehr lustig anmuten. Und ein Zitat, das ich sehr wichtig finde, weil es den lyrischen Charakter betont: Das Gedicht, dem alles Fremde ausgetrieben ist, steht heute hoch im Kurs. Und daran wird die Ambition des Autors deutlich. Er will eine andere Lyrik. Er will keine Lyrik, die über Natur dichtet, die über die Liebe dichtet, also ich überspitze jetzt sehr, sondern er will, dass die Lyrik bewusst das Alteritäre, das Andere, das ihr völlig Fremde aufnimmt. Und da bietet sich natürlich sowas wie Western, wo es um Gewalt, wo es um überkommene Männlichkeit und so weiter geht, sehr gut dafür an.
Das hört sich an, Herr Haier, dass Sie dieses Experiment als für gelungen erachten.
Ja, zum Teil muss man sagen. Was sich mir nicht so ganz erschließt, ist tatsächlich die immer wieder auch suggerierte Parallelität oder die Verbindung zwischen diesen beiden Genres bzw. der Gattung. Das Einzige, was sie eigentlich mehr oder weniger, das vermittelt sich mir so, verbindet, ist eine vermeintliche Gestrigkeit, die ich aber bei der Lyrik auch sehr anzweifeln würde, auch beim Western anzweifeln würde, der sich ja doch immer wieder auch erneuert hat in Bezug auch vor allem auf Gender-Aspekte. Aber ich muss sagen, als Experiment finde ich diesen Band wirklich sehr charmant und apart.
Western, das Langgedicht, der neue Lyrikband von Tim Czaskalik, jetzt im Mattes und Salz Verlag erschienen, 172 Seiten kosten 22 Euro. Björn Haier hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen dafür. Seine Besprechung lesen Sie auch im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.